NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Juni 1574. Der Todestag des italienischen Malers und Baumeisters Giorgio Vasari.
Ein Versuch im Museum. Mit einem Selbstporträt eines Künstlers, der vor genau 435 Jahren gestorben ist. Kennen Sie diesen Mann?
Nö.
Keine Ahnung.
Ach du liebe Güte.
Ist das ein Kölner?
Nein.
Wie schrecklich, den Sie nicht so kennen, oder?
Könnte es sein, dass das ein Maler ist?
Ja.
Velázquez?
Nein. Würden Sie ihn mal beschreiben, für Leute, die dieses Porträt nicht sehen können, wie sieht er aus?
Alt, mit einem Bart, Halbfigur.
Er sieht sehr uninteressant aus.
Woran machen Sie das fest?
Ja, weil er sehr gewöhnlich aussieht.
Und trotzdem ist er gemalt worden.
Ja, klar, sicher. Es wird ja vieles gemalt.
Machen wir es etwas einfacher. Kennen Sie diese Frau?
Ja, das ist die Mona Lisa.
Das ist die Mona Lisa.
Das ist die Mona Lisa.
Und wer ist dann der Mann?
Leonardo da Vinci.
Reingefallen.
Es handelt sich um Giorgio Vasari, der 1511 geboren wurde in Arezzo und 1574 in Florenz gestorben ist.
Genau.
Er hat Künstlerbiografien geschrieben, darunter eben auch die Vita von Leonardo da Vinci. Und das Bild der Mona Lisa wird in dieser Lebensbeschreibung sehr detailliert beschrieben.
Dass Sabine Faeser das Rätsel mit links löst, ist kein Wunder. Die Kunsthistorikerin hat 2005 die Autobiografie Vasaris kommentiert. In Florenz arbeitet sie zurzeit am Max-Planck-Institut in einer deutsch-italienischen Forschergruppe um Professor Alessandro Nova. Das Ziel?
Eine zuverlässigere, komplettere, wissenschaftlich modernste Edition der Viten Vasari.
Die Viten Vasaris, über 150 Lebensbeschreibungen, die wichtigste Informationsquelle über die italienischen Künstler der Renaissance, ein Meilenstein der Kunstgeschichte und Pflichtlektüre für jeden Kunststudenten.
Eine der ersten Bücher, die ich gelesen habe, war die Viten Vasari, From Cover to Cover. Und das ist keine Banalität für einen 18- und 19-Jährigen, weil die Viten Vasari sind so lang wie die Bibel.
Darin eben auch die berühmt gewordene Bildbeschreibung der Mona Lisa.
In diesem Gemälde sah man ein Lächeln, so anmutig, dass es eher göttlich als menschlich anzuschauen war. Und man hielt es für etwas Wunderbares, weil es so lebendig schien wie im Leben.
Was ist interessant in seiner Beschreibung von der Mona Lisa, ist, dass es sehr präzise ist, sehr klug. Meiner Meinung nach ist noch heute eine der besten Beschreibungen des Bildes und er hat das Original nie gesehen.
Die Augen besaßen jenen Glanz und feuchten Schimmer, den man in Wirklichkeit ständig beobachten kann. Um sie herum sah man jene fahlen Rottöne und Härchen, die nur mit allergrößter Feinheit ausgeführt werden können. Die Nase mit ihren schönen, rosig-zarten Öffnungen war völlig naturgetreu gemalt. Der Mund, dessen Konturen und Winkel sich im Rot der Lippen mit dem Inkarnat des Gesichts verbinden, erschien nicht gemalt, sondern wie lebendiges Fleisch. Und wer genau auf die Grube
an ihrem Hals achtete, der konnte den Puls schlagen. Sehen. Das ist natürlich auch eine Absurdität.
Absurd, aber doch berührend, blind beschrieben und trotzdem augenöffnend. Hier muss ein Meister des Wortes und der Intuition am Werk gewesen sein, ein Kenner der Kunst und der klugen Inszenierung.
Vater der Kunstgeschichte.
Nennt ihn auch der Osnabrücker Kunsthistoriker Klaus Nier.
Vasari ist derjenige, der sich zum ersten Mal beschäftigt hat mit einer Geschichte der Kunst. Und zwar einer Geschichte der Kunst, die ausgerichtet ist an den Biografien. Vasari hat sich darum bemüht, die Biografien seiner Zeitgenossen, aber auch derjenigen, die vor ihm gelebt haben, so darzustellen, dass sich daraus eine kontinuierliche Geschichte ergibt.
Seine eigene Geschichte aber bleibt im Dunkeln. Wer war Giorgio Vasari? Sabine Feser.
Ja, erstaunlicherweise wissen wir eigentlich sehr wenig Persönliches über Vasari. Also obwohl er eine Autobiografie geschrieben hat. Aber Persönliches ist hinter dem konstruierten Bild eigentlich kaum auszumachen. Also es ist eine ganz glatte Oberfläche.
Und das beginnt bereits bei seiner Herkunft. Vasari entwirft eine Legende, die Lexika bis heute drucken. Ein kleiner Töpfersohn aus Arezzo sei er gewesen. Nur ein Wortspiel?
Dazu muss man natürlich wissen, dass Vasari ein Faible für Namen hat, die eben wie die Namen der epischen Helden Homers oftmals tiefere Bedeutung haben können. So leitet er unter anderem seinen Familiennamen von Vasaio ab. Das bedeutet Vasenmacher.
Sein Großvater habe alte Öfen, Scherben und Brennverfahren wiederentdeckt. So wirkt es wie eine Fügung, dass ausgerechnet der, der später den Begriff der Renaissance für die Kunstgeschichte festschreiben wird, diese Wiederbelebung der Antike bereits in der eigenen Familie hat.
Der Vater war wahrscheinlich kein Töpfer gewesen und er hat seinem Sohn eben eine humanistische Ausbildung zuteil werden lassen. Und sein Vater hat ihn 1524 dazu animiert, einige Passagen aus Vergils Aeneis zu rezitieren als Kardinal Passerini. Arezzo besuchte, das war der damalige Statthalter der Medici in Florenz, und er muss sich anscheinend so begeistert gezeigt haben von dem damals 13-jährigen Vasari, dass er ihn mit nach Florenz genommen hat und ihn dort mit seinen Schützlingen Alessandro und Ippolito de' Medici weiter ausbilden und unterrichten zu lassen.
Der kleine Töpfersohn am Hof der großen Medici in Florenz. Das Märchen klingt zu schön. Wie dem auch sei, der junge Vasari ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Florenz ist im frühen 16. Jahrhundert ja eine sehr bedeutende Stadt gewesen. Und in Florenz konnte man dann auch anhand der Kunstwerke eine Geschichte der Kunst sehr schön rekonstruieren. Also eine Geschichte der Kunst etwa vom 12. Jahrhundert zumindest bis ins 16. Jahrhundert hinein. Das stand einem alles vor Augen. Und man musste nur durch die Stadt gehen, man musste nur durch die Kirchen gehen und dann hatte man eine sehr lebendige Geschichte der Kunst vor Augen.
Die Medici wollen Florenz zur Kulturhauptstadt machen und locken als Mäzene begabte Künstler an ihren Hof. Vasari saugt dort wissbegierig auf, was ihm an Theorie geboten wird. Und in den Werkstätten großer Meister wie Andrea del Sarto lernt er fleißig die Praxis. Er reist und hält sich länger in den anderen aufstrebenden Kulturhochburgen der Zeit auf. In Rom, Mailand, Siena und wieder Florenz.
Er wollte berühmt sein, er wollte Erfolg haben, er wollte zu den Großen zählen, er wollte einen Namen haben. Also nicht nur bei seinen Zeitgenossen, sondern auch bei der Nachwelt. Und das war sicherlich das, was ihn angespornt hat, neben all seinen Aktivitäten als Maler und später auch als Architekt, ein so großes Unterfangen auf sich zu nehmen, über 150 Künstlerbiografien zu schreiben, was ja schon sehr bewundernswert ist.
Wie ehrgeizig Vasari war, lässt sich an einer Anekdote aus seiner Lebensbeschreibung ablesen, sofern der Meister sie nicht auch perfekt erfunden hat. Vasari beschreibt, wie er als junger Maler versucht, den Florentiner Regenten Alessandro de' Medici abzubilden.
Ich entsinne mich, dass ich außer dem Bildnis, das ihm ähnlich war, die Politur dieser Rüstung hell schimmernd, glänzend und ihrer Eigenheit entsprechend zu gestalten beabsichtigte. Und kurz davor war, den Verstand zu verlieren. So sehr mühte ich mich damit ab, jede Einzelheit naturgetreu wiederzugeben.
Einer seiner Lehrmeister beruhigt.
Mein Sohn, solange diese echten, glänzenden Waffen neben diesem Bild stehen, werden dir die deinen immer wie gemalt erscheinen. Denn obwohl Bleiweiß die härteste Farbe ist, der sich die Kunst bedient, ist Eisen noch viel härter und glänzender. Nimm die echten Waffen weg und du wirst sehen, dass die von dir vorgetäuschten nicht so misslungen sind, wie du glaubst.
Eigenlob durch die Blume, ohne die herrschenden Gebote der Bescheidenheit zu verletzen.
Sind meine Werke auch nicht von jener Vollkommenheit, die ich mir wünschen würde, so wird doch derjenige, der sie mit ungetrübtem Blick betrachten möchte, erkennen, dass sie von mir mit Eifer, Sorgfalt und hingebungsvoller Mühe gestaltet worden sind und daher, wenn nicht Lob, so doch Vergebung verdienen.
Doch nicht seine Gemälde werden Giorgio Vasari unsterblich machen, sondern seine Schriften. Klaus Nier.
Er hat nach eigener Aussage schon sehr früh alle Informationen über die Künstler der älteren Zeit und seiner Zeit gesammelt.
Als der italienische Gelehrte Paolo Giovio Mitte des 16. Jahrhunderts in einem römischen Zirkel aus Kunst und Politik erklärt, Lobreden auf berühmte Künstler veröffentlichen zu wollen, da soll Kardinal Farnese Vasari gefragt haben:
Was sagt ihr dazu, Giorgio? Würde es nicht eine schöne Aufgabe sein?
Vasari hat die Aufgabe gefunden, die ihn unsterblich machen soll.
Er sieht sich von Anfang an als Historiker.
Alessandro Nova.
Und das ist eine neue Dimension von Geschichte. Wie die Geschichte im 15. Jahrhundert schon erzählt war, es war immer eine Lobrede irgendwie. Im 16. Jahrhundert gibt es ein neues Konzept von Geschichte, die Fakten richtig zu finden.
Dabei setzt Vasari auch das Mittel der Recherche ein. In einem Streit etwa, in dem bezweifelt wird, ob der große Michelangelo wirklich in der Werkstatt von Domenico Ghirlandaio gearbeitet hat. Da liefert Vasari Beweise.
Er geht in Archiv, in Archivio dell'Ospedale degli Innocenti, wo es gibt die Rekorde der Familie Ghirlandaio, und er findet dort den Vertrag, der beweist, dass Michelangelo in der Werkstatt von Ghirlandaio war. Es ist eine neue Art und Weise, Geschichte zu machen, so präzise zu sein, wissenschaftlich zu sein, und das ist, was wir noch heute machen.
Außerdem gibt Vasari mit seinem Überblick über die Geschichte einzelner Künstler und ihrer Werke einer unsicheren Epoche eine sinnvolle Struktur. An den Anfang setzt er die Maler Giotto und Cimabue.
Durch die unendliche Flut von Unheil, die im Mittelalter dem unglückseligen Italien alle Lebensluft geraubt hatte, waren nicht nur die kunstvollen Bauwerke zerstört, sondern was noch schlimmer war, es gab auch keine Künstler mehr. Da ward im Jahre 1240 in der edlen Familie der Cimabue Giovanni geboren, der nach dem Willen Gottes das Licht der Malerei neu entzünden sollte.
Vasari feiert die strahlende Wiedergeburt der Antike. Ein Lichtblick nach düsteren Zeiten, nach dem Untergang des Römischen Reiches, der Völkerwanderung und der Herrschaft der deutschen Kaiser. Das hebt das politische Selbstbewusstsein und große Künstler auf eine begnadete Ebene. Michelangelo, Raphael oder Leonardo da Vinci.
Was er leistet, ist von Gott gespendet, nicht durch menschliches Können erzwungen. Das hat die Welt an Leonardo da Vinci gesehen. Denn von seiner nie genug gepriesenen Schönheit abgesehen, erfüllt göttliche Anmut all sein Tun.
Vasari malt auch eine neue Künstlersicht, zum Beispiel in einem seiner Gemälde, das den heiligen Lukas mit der Madonna zeigt. Klaus Nier.
Die Madonna erscheint Lukas, der vor seiner Staffelei sitzt, und sie erscheint ihm als eine Vision. Es gibt ältere Bilder dieser Lukas-Legende, da ist die Madonna immer eine Realität. Gleiche Realität wie der Künstler, gleiche Materialität auch wie der Künstler, also eine lebende Person. Hier ist sie eine Vision. Der Künstler wird geschildert als jemand, der Visionen hat. Und das, was er tut, ist nicht etwa ein Handwerk. Das, was er tut, ist ein geistiges Werk. Also der Künstler setzt sich ab vom Handwerk, und das ist die Idee, die dahinter steht und die Vasari auch mit seiner Malerei zum Ausdruck bringen will.
Gleichzeitig setzt sich der Kunsthistoriker mit diesen Viten ein eigenes Denkmal. Sabine Faeser.
In der zweiten Fassung 1568 ist ja auch seine Autobiografie enthalten. Das heißt, er reiht sich in die Künstler selbst ein und wird natürlich auch dadurch vor dem Vergessen bewahrt.
Außer in diesem Museum, 435 Jahre nach seinem Tod. Zum Glück erlebt Vasari die Antworten nicht mehr. Auf die Frage: Kennen Sie diesen Mann?
Nö.
Ach du liebe Güte.
Wie schrecklich, den Sie nicht so kennen, oder?
Das ist Giorgio Vasari, schon mal gehört?
Ja, er hat die ersten Viten geschrieben, Künstlerviten. Das ist ein ziemlich großer Meilenstein für die Kunstgeschichte gewesen. Deswegen eigentlich sehr, sehr wichtig.
Na also, geht doch.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an Giorgio Vasari, der am 27. Juni 1574 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Friedensvertrag von Versailles.
NDR NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.